So, guten Morgen miteinander. Ich hatte die Freude, schon verschiedentlich hier in dieser Gemeinde das Wort weiterzugeben. Für jene, die mich nicht kennen oder noch nicht kennen, ich komme aus der FEG Bade-Wettige und bin kein Berufspastor, sondern, wie man sagen würde, Laienprediger. Mit viel Freude Gottes Wort weiter zu verkünden. Leite mich in deiner Wahrheit. So der Titel der heutigen Predigt, und die Basis für die Predigt ist das Wort aus Psalm 25, den ich jetzt vorlesen möchte. Von David: Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Zu Schanden werden die, die ohne Ursache treulos handeln. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich alle Zeit. Gedenke, o Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen, gedenke aber an mich nach deiner Gnade und deiner Güte willen, o Herr. Der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er die Sünder auf den Weg. Er leitet die Elenden in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, o Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er weist ihm den Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten und seinen Bund halten lässt. Das lässt er sie erkennen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Denn ich bin einsam und elend. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt. Führe mich heraus aus meinen Nöten. Sieh an mein Elend und mein Leid und vergib mir all meine Sünden. Sieh an meine Feinde, denn es sind viele und sie hassen mich grimmig. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich vertraue auf dich. Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn auf dich harre ich. O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten. Liebe Geschwister, der Psalm 25, der zeigt uns, wie ein Glaubensvorbild in der Realität gebetet hat. Alles, was ein Gebet ausmacht, kommt in diesem Psalm 25 vor. Nicht wir selber sind in unseren Gebeten oft verleitet, all das, was uns belastet, was uns bedrückt, gleich als allererstes Gott entgegenzuschreien: Herr, hilf mir! Herr, sei bei mir! Das macht David nicht. Wir werden uns mit der Situation noch beschäftigen, in der David sich beim Verfassen des Psalm 25 befindet. Aber David tut das nicht. Auch seine ärgste Not und seine dringendste Bitte schreit David nicht zuallererst hinaus. Zuerst betet er Gott an. Er lobt ihn, dankt ihm für seine Treue. Er bittet um Führung in seinem Leben. Er bekennt seine Sünden und bittet um Vergebung. Er beklagt seine Situation. Und erst am Ende, Erst am Ende fleht David zu Gott, ihn und das Volk Israel vor den Feinden zu beschützen. Psalm 25 redet nicht über das Beten. Der Psalm 25 lehrt uns nicht, wie wir beten sollen, sondern er ist wie andere Psalmen Davids einfach beten pur. Ein fassungslos Dastehen vor dem Herrn. Herr, du bist mein Alles. Herr, leite mich. Als David diesen Psalm verfasste, befand er sich in einer Situation, die wir uns in unseren bösesten Albträumen nicht vorstellen können. Umringt von Feinden, konfrontiert mit Lüge, Verleumdung und Verrat, mit dem Tode bedroht und nicht nur er, sondern das ganze Volk Israel. Der Psalm 25 spricht über die Führung und Leitung Gottes in unserem Leben. David betet: Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Und in Vers 5 sagt er: Leite mich in deiner Wahrheit. Das ist unser Kerntext für die heutige Predigt. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Denn du, das ist so, also ist für mich eine ganz tolle Erfahrung gewesen in der Vorbereitung der Predigt, dieses unbedingte: Du bist mein Gott. Du bist der Herr meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Also David bittet um Weisung des Herrn auf seinem Lebensweg. Es ist tragisch, wenn Menschen behaupten, Christen zu sein, aber zur gleichen Zeit die Weisung Gottes für ihr Leben ablehnen. Sie sagen: Ich glaube an Gott. Sie gehören einer Kirche an. Aber ihre Lebensführung wollen sie nicht aus der Hand geben. Pastor John Piper, der Albert einmal zitiert wird in einer Predigt, der hat Folgendes gesagt: Wenn wir Jesus für die Vergebung unserer Sünden annehmen, also in Anspruch nehmen, ihn aber zur gleichen Zeit als Ratgeber und Herrn in unserem Leben ablehnen, dann haben wir einen erfundenen Jesus, aber nicht den Jesus der Bibel. Und wir werden auch keine Gemeinschaft mit ihm haben, weder hier auf Erden noch im Himmel. Der Psalm 25 richtet sich an Menschen, die den Rat Gottes als Richtschnur für ihr Leben verstehen und das auch annehmen. Jesus möchte in allen Bereichen unseres Lebens unser Herr sein. Schauen wir uns zunächst die Situation an, in der David sich befindet. David hat mit Furcht zu kämpfen, denn er sagt in Vers 2: Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Auch der Vers 19 drückt seine Angst aus. Sieh an, meine Feinde, denn es sind viele und sie hassen mich grimmig. Der Psalmist erlebt Bedrohung von außen. Sein Leben war ganz und gar nicht in Sicherheit und sein Friede war durch seine Feinde bedroht. Nun war ja David nicht ein gottloser Heide, sondern David war ja ein Nachfolger des Höchsten. Und dennoch hatte er Feinde. Und dennoch hatte er Angst. Einem Christen wird nirgendwo in der Bibel verheißen, dass er auf Erde ein Leben ohne äußere Bedrohung und ohne äußere Widerstände führen kann. Im Gegenteil, gerade die Nachfolge Jesu führt dazu, dass Menschen sich an uns stoßen. Das Leben eines Christen steht also unter Attacke. Und so erging es auch David. Der Psalmist kämpft aber nicht nur mit Furcht, sondern auch mit Einsamkeit. In Vers 16 lesen wir, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Einsamkeit erleben wir häufig dann, wenn wir uns entscheiden, ein Leben des radikalen Gehorsams gegenüber Gott zu leben. Menschen, von denen du glaubtest, das sind deine Freunde, die wenden sich plötzlich ab. Sie schütteln den Kopf über dich. Sie wenden sich ab, weil du nicht mehr länger beim Sündigen mitmachst. Viele Christen sind in ihrer eigenen Familie isoliert. Sie werden von ihren Eltern, Kindern und Geschwistern gemieden und wie Aussätzige behandelt. In seinem ersten Brief schrieb der Apostel Paulus, der Apostel Petrus, im ersten Brief, Petrus, Kapitel 4, Vers 4, das befremdet sie, die Heiden, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Also das ist nicht eine Erscheinung, die wir heute kennenlernen, sondern das hat Petrus auch schon kennengelernt. Der David, der kannte die Einsamkeit. Und auch dem Paulus erging es so. Der Paulus in seinem zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 4, Vers 17, schreibt er, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Nicht die Größe, wo der Paulus hat in dem Nebensatz, nicht? Es sei ihnen nicht zugerechnet. Ja, warum war keiner da, als Paulus verhört wurde? Nun ganz einfach. Paulus drohte die Todesstrafe. Und auch Jesus erlebte Einsamkeit im Garten Gethsemane. Alle verließen ihn, wie wir aus dem Wort kennen. Ein Leben des radikalen Gehorsams Gott gegenüber hat häufig Einsamkeit zur Folge. Menschen empfinden deine Nähe und auch wie du dich gibst, nicht? Wie du redest, unbehaglich, mitunter sogar bedrohlich. Die Feinde bedrohten David und die Freunde blieben fern, sodass David rief, Herr, ich bin einsam. Aber damit nicht genug. Zur Furcht und zur Einsamkeit gesellte sich noch die Erkenntnis seiner eigenen inneren Schuld und Sünde. Viermal erwähnt er sie. Im Vers 7, gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen. In Vers 8, der Herr ist gut und gerecht, darum weist er die Sünder auf den Weg. Auch noch im Vers 11, um deines Namens willen, o Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Und schließlich in Vers 18, sieh an mein Elend und mein Leid und vergib mir alle meine Sünden. Das ist ganz wichtig. David bittet Gott nicht nur. David dankt Gott nicht nur. Zuallererst danken und am Ende bitten, sondern David hat Sündenerkenntnis und David hat Sündenbekenntnis und David bittet Gott um Vergebung. David erinnert sich der Sünden, die er als junger Mensch begangen hat. Er schaut zurück und dachte an die Schuld, die er vor Jahren auf sich geladen hat. Aber dann sieht er sich im Heute. Und er bekennt, dass die Sünde nicht nur damals groß war, sondern sie das auch heute noch ist. Es kommen also Feinde von außen, Freunde verlassen ihn und im Inneren, in seinem Inneren, tobt ein Ungeheuer mit dem Namen Sünde. Und so ruft er, die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt, führe mich heraus aus meinen Nöten, Vers 17. Wenn man sich dieses Umfeld ansieht, in dem sich der David hier befindet, dann ist das nicht ungewöhnlich, dass Menschen die innere Fassung verlieren, dass sie sagen, ja, was ist denn nun der Wille Gottes? Was soll ich tun? Ich bin unsicher. Ich will nicht mehr aufstehen. Ich will nur noch weinen. Ich bin völlig durcheinander. Und so betet David, wieder unsere zwei Zentralverse: Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Das ist der Ruf und das Gebet eines Menschen, der nicht sicher ist, welchen Weg er nun einschlagen muss oder soll. Und in diesen Psalmen können wir uns wiedererkennen. Jeder von uns kämpft immer wieder mit Furcht, Einsamkeit, Schuld und eben Unsicherheit, Irritation. Aber was tun wir dann? Nun, die Antwort Davids lautet: beten. David betet. Und das solltest du auch tun. Er kommt mit all seinen Anliegen vor Gott. Er bringt ihm die Furcht vor den Feinden. Vers 20. Bewahre meine Seele und rette mich. Er bekennt seine Einsamkeit. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Er schüttet sein Herz in der Schuldfrage vor Gott aus. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an die Übertretungen. Gedenke aber an mich nach deiner Gnade. Alles ist Gnade. Um deiner Güte willen, o Herr, um deines Namens willen, o Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Vers 11 und schließlich Vers 18. Sieh an mein Elend und mein Leid und vergib mir all meine Sünden. Und wieder unser Kernsatz: er bittet um Wegweisung inmitten dieser Orientierungslosigkeit. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Alle seine Sorgen, also Sorge wegen der Feinde, wegen der Einsamkeit, wegen der Sünde, alle seine Sorgen bringt er im Gebet vor Gott. Und dieses Verhalten, Gebet, Sorgen vor Gott bringen, das bestätigt uns Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und nach diesem Abschnitt ist meine Frage an euch, an dich persönlich: wer ist Jesus für dich? Ist er lediglich für deine Rettung und die Vergebung der Sünden zuständig, aber deine Lebensführung, die geht ihn nichts an? Ist Jesus wirklich dein Herr? Oder folgst du einem Jesus, den es eigentlich gar nicht gibt? Einen Jesus, den du dir selber passend gemacht hast? Regiert der Jesus der Bibel tatsächlich in deinem Leben? Ich kann dich nur bitten, kapituliere vor ihm. Sag, ohne dich geht es nicht, und nimm Jesus in alle Lebensbereiche auf. Psalm 25 spricht über die Leitung und Führung Gottes in unserem Leben. David hat Furcht, er ist einsam, er fühlt sich schuldig, er weiß nicht, welchen Weg er gehen soll. Seine Antwort ist Gebet. Er bringt alle seine Sorgen und Nöten vor Gott und bittet ihn um Hilfe. Aber, haben wir ja schon gehört, oder? Aber auf welche Art und Weise lässt Gott uns seinen Willen wissen? Wie kann ich Gottes Willen für mein Leben erkennen? Nicht wahr? Gott kann in besonderen Situationen durch Visionen und durch Wunder zu uns reden. Aber das ist ja nicht der gewöhnliche Weg. Das ist nicht der gewöhnliche Weg, auf dem Gott mit uns kommuniziert. Der auch oft zitierte Liederdichter und Pastor John Newton hat gesagt, üblicherweise führt und leitet Gott sein Volk, indem er als Antwort auf ihre Gebete das Licht des Heiligen Geistes sendet, durch das sie befähigt werden, die Bibel zu lieben, die Bibel zu verstehen, und das Wort Gottes, das wir lesen soll, uns mit Prinzipien ausrüsten, um unsere Urteilskraft zu stärken und unser Verhalten zu beeinflussen. Gott führt uns, indem er unsere Herzen und unsere Gedanken mit seinem Herzen und seinen Gedanken in Übereinstimmung bringt. Wie tut er das? Er tut das durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes, der uns sein Wort lieb und teuer macht. Die Voraussetzung für die Führung Gottes in deinem Leben ist nicht ein einseitiges Streben, unser einseitiges Streben nach einer wörtlichen und vollkommenen Nachricht, die wir von Gott erhalten wollen, sondern es ist das Streben nach der Erkenntnis des Willens des Vaters. Und einen Christen ohne Heiligen Geist gibt es nicht. Welche Hoffnung auf die Führung Gottes können wir aus dem Psalm 25 für unser Leben schöpfen? Wohlbekannt die Verse 4 und 5. Herr, zeige mir deine Wege, lehre mich deine Pfade, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich alle Zeit. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, diese Faszination von diesem Wort an euch weiterzugeben. Diese Faszination, dass in diesem Psalm 25 am Beginn, wo es heißt, zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott, ich vertraue auf dich. Das ist ein demütiger David, der einfach seinen Herrn und Gott anbetet. Und in diesen Versen 4 und 5 heißt es auch, du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich alle Zeit. Für welche Menschen werden diese Gebete erhört? Sünder können sich der Führung Gottes gewiss sein. In Vers 8 lesen wir von der ersten Voraussetzung, um von Gott geführt zu werden. Dort heißt es, der Herr ist gut und gerecht, darum weist er die Sünder auf den Weg. So, jetzt könnte man ja den Umkehrschluss treffen, aber damit will ich euch nicht langweilen. Diese Aussage bedeutet jetzt keineswegs, dass du sündigen musst, um Gottes Führung und Leitung zu erleben. Nein, absolut nicht. Dieser Vers ruft uns eigentlich nur zu, obwohl du sündigst, kannst du die Leitung Gottes erfahren. Oder anders ausgedrückt, wie oft kam schon der Teufel zu dir und hat in deiner Furcht, Einsamkeit und Verwirrung zu dir gesagt, du bittest Gott um Leitung, du betest, schau dich doch einmal an, du bist so ein Versager. Du bist ein so großer Sünder und erwartest, dass Gott sich dir zuwendet und dich führt? Haben wir alle in der einen oder anderen Form schon einmal erlebt. Einflüsterung von Satan. Wer bist du denn? Oder du bist so weit weg von Gott. Aber in so einer Situation kann dir der Vers 8, den ihr eingeblendet seht, der kann dir zur Waffe werden. Du kannst dem Teufel umgehend widerstehen und ihm sagen, es steht geschrieben, nicht? Wir kennen das ja von der Versuchung Jesu, nicht? Wo er ja bei allen drei Versuchungen durch Satan in der Wüste, oder? Hat er mit Gottes Wort geantwortet, nicht? Er hat nicht irgendwas Neues erfunden, oder? Und auch hier, so können wir nämlich auch mit Satan reden, können sagen, der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er die Sünder auf den Weg. Also wir antworten Satan auf seine Einflüsterungen mit Gottes Wort hier, mit dem Vers 8 aus Psalm 25. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er die Sünder auf seinen Weg. Und nun verschwinde Satan. Was musst du also zuallererst tun, um Gottes Leitung in deinem Leben zu erfahren? Du musst zugeben, dass du ein Sünder bist. Demut ist die zweite Voraussetzung, die du benötigst, um die Führung Gottes zu empfangen. Er leitet die Elenden in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. Gott leitet jene, wo ihn wirklich nach seinem Rat fragen, wo zerbrochenen Herzen sind und bekennen, dass in ihnen selber keine Weisheit zu finden ist. Wenn du erkennst, wie hilflos du vor Gott bist und jedes Vertrauen in dich selber aufgibst, dann bist du ein Kandidat für die Leitung und Führung Gottes. Also ablegen die Selbstgefälligkeit, ablegen das Vertrauen in dich selber, das werde ich schon schaffen. Wenn man das ablegt, ist man ein Kandidat. Dann arbeitet Gott ja bereits an deinem Herzen, um dich zur richtigen Entscheidung zu führen. Die dritte Voraussetzung für Gottes Leitung ist, den Bund mit Gott zu bewahren. In Vers 10 lesen wir, alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Also, es hat da immer eine Bedingung drin und die sollten wir nicht überlesen. Den Bund Gottes zu bewahren, kann ja nicht heißen, sündlos zu leben. Das wissen wir, das lässt der Kontext ja gar nicht zu. Niemand kann von sich aus den Bund mit Gott halten und gerecht sein. Die Psalmen sagen uns ja immer und immer wieder, dass wir gerecht sein sollen. Aber können wir das? Die Verse 11 und 12 geben uns darauf die Antwort. Um deines Namens willen, o Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er weist ihm den Weg, den er wählen soll. Also den Bund halten heißt, um Vergebung zu rufen. Es bedeutet, anzuerkennen, dass du ein Sünder bist. Du kannst den Bund mit Gott nicht halten, wenn du deine Sünde verdeckst, versteckst und nicht Buße tust. Den Bund mit Gott halten heißt, zu erkennen, welchen Wert Gott seinem eigenen Namen zumisst. David betet, um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld. Also wir berufen uns nicht auf uns selbst, sondern auf seinen Namen. Um deines Namens willen, nimm alle meine Sünde weg. Den Bund zu halten heißt zu erkennen, dass nur ein Mensch in der Lage war, die Anforderungen Gottes zu halten. Nämlich Jesus Christus, Gottes Sohn, wahrer Mensch, und wahrer Gott, der gerechte Gott, kann einen Sünder nur durch Jesu Werk am Kreuz freisprechen. Wir halten den Bund nach unseren Kräften mit der Gnade Gottes, indem wir unser Vertrauen ganz und gar auf Jesus Christus setzen, der an unserer Stelle die Anforderungen Gottes erfüllt hat. Wie kann ich den Willen Gottes für mein Leben erkennen? Bekenne dass du ein Sünder bist. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Halte den Bund mit Gott. Fürchte den Herrn und glaube an Jesus. Vertraue ihm. Vertraue auf seinen Rat, denn es heißt in Vers 2, mein Gott, ich vertraue auf dich. Für mich ein mächtiges Wort. Wenn Gläubige am Ende ihres Lebens angekommen sind, hören wir sie manchmal sagen, der Herr hat mich in meinem Leben wunderbar geführt und geleitet. Aber das tat der Herr nicht überwiegend, wie ich schon erwähnt habe, durch Visionen oder akustische Signale, sondern sein wunderschönes Wort, in dem der Herr ihre Herzen ihm zugeneigt haben. Klingt wirklich heilig, aber es beschreibt ziemlich genau, Gott hat die Herzen der Menschen ihm zugeneigt. Sie sind sich bewusst, dass sie allein durch den Glauben an Jesus Christus, den Bund mit Gott halten konnten. Und meine Frage, meine zweite Frage heute an dich persönlich ist, vertraust du Gott heute? Und noch einmal, nicht dem Gott deiner Vorstellungen, sondern vertraust du dem Gott, der dich zu unendlicher Freude führen will? Oder hast du Jesus zerteilt und möchtest nur die Seite der Vergebung, aber nicht die seiner Herrschaft? Bekenne deine Sünde, halte deinen Bund mit Gott durch Jesus Christus und vertraue ihm. Und ich denke, wer will, der kann sich heute noch seine Schuld von Jesus aufdecken lassen. Und Jesus bietet sich im Gegenzug als Erlöser an, der uns von unserer Schuld befreit. Es gibt Stufen, von denen man keine auslassen kann. Auch die Reihenfolge ist kaum diskutabel. Nämlich die Sündenerkenntnis, also zu realisieren, zuallererst einmal, ich bin ein Sünder. Ich kann die Anforderungen Gottes nicht erfüllen. Ich habe die Sündenbekenntnis. Also ich bekenne meine Sünden gegenüber Gott, mit oder ohne Hilfe eines Mitbruders oder einer Mitschwester. Einfach das Aussprechen. Nicht nur sagen, ja, ich habe da irgendwann einmal irgendwie gesündigt, sondern wirklich bekennen. Buße, Umkehr. Also wiedergutmachen, was man wiedergutmachen kann, das ist nur bei Hardware praktisch möglich und ansonsten ist man auf die Vergebung auch der Personen, die man verletzt hat, angewiesen. Umkehr. Also nicht sagen, okay, jetzt ist es vergeben, oder? Und jetzt bin ich wieder Reset auf Null und jetzt lebe ich einfach weiter, sondern Umkehr. Also eine andere Lebensführung und Wiedergeburt. Das sind die Stufen, liebe Geschwister, von der man keines auslassen kann und wo auch eine Umkehr der Reihenfolge nicht sinnvoll ist. In Jesu heiligen Namen. Amen.